Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Wir wollen uns heute auch mal darüber unterhalten, was im New Business Kunden besser machen können, wenn sie eine neue Agentur suchen. Und dazu bin ich mit Ronald Focken verabredet, der Vorstand der Serviceplan Holding ist. Hallo Ronald.
Hallo, grüße dich Heiko. Guten Tag.
Wir konzentrieren uns heute mal auf Unternehmen, die aus welchen Gründen auch immer auf die Agentur zukommen. Und mich würde erstmal interessieren, Ronald, wie hoch ist denn der Anteil der Unternehmen, die euch auf welchem Wege auch immer kontaktieren, die aber ausscheiden, weil sie, und die Beispiele können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen anreichern, nicht die ausreichende Größe haben. Also ich sage jetzt mal, das Sonnenstudio um die Ecke oder die Currywurstbude, oder das kann ich ja vielleicht gleich nochmal erzählen, was da so reinkommt.
Im Kern ist es so, dass wir gar nicht so viele Anfragen an Kleinstunternehmen haben, weil das ist ja so, dass du dir erstmal die Agentur im Internet anschaust und dir die Frage stellst, ist das ein Partner, der überhaupt grundsätzlich in Frage kommt? Und da ist es natürlich so, dass viele Unternehmen, die sehr klein sind, auch auf Serviceplan gar nicht zukommen, weil man auch gar nicht das notwendige Budget hat, um eine größere Agentur beschäftigen zu können.
Aber kommt denn da nicht das Start-up an und sagt, wir haben da was ganz Tolles, können euch im Moment aber nicht bezahlen, aber wir sind so ein hypergeiler Laden und wir geben euch Anteile?
Das ist der Klassiker. Da haben wir... ich hatte gerade letzte Woche wieder so ein Telefonat von, ehrlich gesagt, einem Startup mit einer tollen Geschäftsidee, wo ich persönlich auch glaube, dass die erfolgreich sein werden. Aber die verbrennen aktuell halt 300.000, 400.000 Euro im Monat, haben eine Finanzierung, die geht noch über 2,5, 3 Jahre und versuchen natürlich dann gegen Shares auch entsprechend Agenturleistung zu bekommen. Und das ist nicht ganz einfach bei uns in der Konstruktion, weil wir nicht ein Venture-Fonds sind oder ein Beteiligungsfonds sind, sondern wir haben eben dieses Partnermodell und Gesellschaftermodell. Und das heißt konkret, dass da eine Firma selbst das Investment tätigen müsste, um dann entsprechende Shares zu bekommen. Und da ist oft dann die Barriere, weil vielfach zahlen sich diese Shares ja auch dann erst in 10 oder in 8 Jahren oder in einer ähnlichen Zeit aus. Und natürlich weiß man auch heute nicht, vielfach wie lange man diesen Job dann macht, beziehungsweise vielleicht auch innerhalb der Serviceplan-Gruppe, das haben wir mehrfach gehabt, auch einen anderen Job übernimmt und da eine andere Aufgabenstellung hat. Und deswegen ist das eigentlich ein Modell, was relativ selten umgesetzt wird.
Und die NGO, die sagt, wir haben zwar kein Geld, haben aber einen total tollen Zweck, warum wir auf dem Markt sind und weil wir die Welt besser und schöner machen, auch die gibt es relativ selten, oder wie habe ich dich da verstanden?
Nee, die gibt es auch relativ oft und wir machen auch immer wieder was an karitativen Kampagnen oder Social-Kampagnen, weil wir sind schon der Meinung, dass das ganze Thema Kommunikation auch ein gesellschaftsrelevantes Thema ist und man mit Kommunikation ja auch was bewegen kann. Und wir haben eigentlich immer, auch gerade wenn es um Award-Themen geht, wo dann im Prinzip wir eine tolle kreative Idee realisieren müssen und auch können, dann durch den Kunden auch die Möglichkeit, solche Projekte umzusetzen. Das machen wir immer wieder. Natürlich haben wir ständig NGOs, die hier anfragen, aber da muss man ja auch unterscheiden. Es gibt ja NGOs, die sind sehr gut gemanagt und haben auch entsprechende Strukturen und auch einen klaren Geschäftszweck. Und dann gibt es auch welche, die sind da nicht so gut aufgestellt. Und da müssen wir natürlich auch unterscheiden. Und es gibt ja auch, ehrlich gesagt, einige Institutionen, die auch da ganz professionell auch Agenturen bezahlen. Vielleicht nicht mit den üblichen Honoraren, aber zumindest mit einem Teil der Honorare.
Woran erkennst du Unternehmen, die anfragen, obwohl sie eigentlich gar keine neuen Kommunikationspartner suchen, sondern die primär Ideen einsammeln wollen? Und wie oft kommt das vor? Vielleicht fangen wir mit der Frage an, wie oft das vorkommt.
Ja, das kam früher wahnsinnig oft vor. Das kommt jetzt zugegebenermaßen viel, viel weniger vor.
Früher ist wann?
Vor 3-4 Jahren beispielsweise oder vor 5 Jahren. Das hat sich deshalb geändert, weil die Konstellation heute eine andere ist. Also wenn man heute eine Agentur aussucht, dann geht es sehr oft um prozessuale Themen. Es geht darum, dass man vielleicht auch programmatische Kampagnen einsetzen möchte. Das heißt, Kampagnen für verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen kreativen Inhalten, die auch ehrlich gesagt kontinuierlich optimiert werden, gerade im digitalen Bereich. Und da ist das Thema nicht allein die Idee zu haben, sondern da ist das Hauptthema, den Maschinenraum zu haben, der auch in der Praxis dann funktioniert, wo die Systeme ineinander greifen und gerade wenn es datenbasiert ist, wo die Dinge dann auch wirklich erfolgreich umgesetzt werden können. Und das setzt eine gewisse technologische Infrastruktur voraus. Wenn die nicht da ist, dann geht es schon mal per se nur sehr schwer. Und das setzt aber auch vor allen Dingen voraus, die richtigen Leute zu haben. Und von daher ist dieses Thema, ich frage jetzt mal an und versuche jetzt Idea-Sucking zu machen. Das kommt schon vor, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Standard ist. Und wir merken es auch ehrlich gesagt relativ schnell, weil die Regel ist ja, dass wir nicht gratis pitchen oder...
Ach, ihr seid das?
Ja, wir sind das. Also zumindest machen ja auch andere in der Agenturbranche. Aber wir sagen, wir wollen natürlich ein Honorar dafür haben und spätestens dann merkst du ja auch, ob es dem Kunden ernst ist. Und wenn dann die Diskussion ist, was wir auch zugegebenermaßen ab und zu mal haben, dann heißt es ja, dann zahlen wir euch 10.000 Euro Honorar, weil wir wollen die Copyrights haben. Spätestens dann weiß ich, die haben es genau auf das Thema abgesehen und dann steigen wir natürlich aus.
Ich finde es nur interessant, weil jede Agentur erzählt mir natürlich, dass sie nur gegen ein Pitch-Honorar antritt. Wenn man sich mal über diese Frage mit Kunden unterhält, sehen die das erstaunlicherweise ganz anders.
Das kommt drauf an. Also in der Regel schon ein Pitch-Honorar bezahlt. Die Frage ist dann, wie groß das ist und was abgegolten wird. Natürlich gibt es auch Situationen, wo es dann heißt, kein Pitch-Honorar. Das ist ja auch bei öffentlichen Ausschreibungen im Übrigen so. Da gibt es ja sehr oft auch kein Pitch-Honorar.
Das heißt aber, bei öffentlichen Ausschreibungen seid ihr nach dieser Argumentation nie dabei.
Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wir in der Regel ohne Pitches, wenn wir normale Anfragen haben, da nicht dabei sind. Bei öffentlichen Ausschreibungen ist es so. Nehmen wir mal die Ministerien. Da ist das sehr, sehr oft in Berlin so. Da kannst du, wenn du teilnimmst, nur teilnehmen ohne ein Pitch-Honorar. Aber ehrlich gesagt, da ist der Deal ja auch ein anderer, Heiko. Weil eine öffentliche Ausschreibung ist in der Regel auf viele Jahre angelegt. Und da passiert ja genau das, was vielfach aktuell ja nicht mehr passiert bei den Kunden. Die Kunden werden heute kleinteiliger und vor allen Dingen projektbezogener. Und das ist bei den öffentlichen Ausschreibungen momentan schon noch anders. Also wenn wir heute einen Kunden gewinnen, das Wirtschaftsministerium, um mal ein Beispiel zu sagen, oder die German Trade Invest, das ist eine Untergesellschaft des Wirtschaftsministeriums, dann ist die Regel da ein 3- oder 4 Jahresvertrag. Und wenn ich einen 3- oder 4 Jahresvertrag bekomme mit einem Retainer-Modell, wo ein bestimmtes Honorarvolumen abgesichert ist, dann kann ich auch die Investition tätigen für einen Pitch. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, an einem Pitch teilzunehmen, wo man eine Grundinvestition von 100.000 Euro beispielsweise hat. Das ist so eine normale Durchschnittsgröße. Und dann zum Schluss kriege ich nicht mal einen langfristig laufenden Vertrag, sondern wenn es schlecht läuft, nur noch einen Projektvertrag. Da kriege ich ja nicht mal mehr die Pitchkosten rein. Und das machen wir dann nicht.
Ist dir letztens mal eine Anfrage untergekommen, wo du dachtest, das geht ja so gar nicht?
Ja, die Anfragen gibt es ja immer mal wieder. Es gibt auch immer mal wieder komische Anfragen, wo Pitch-Prozesse einfach nicht gut gemanagt werden. Wo es zum Beispiel heißt, wir schreiben unseren Etat aus, dann werden Agenturen angeschrieben und macht alle mit, reicht Unterlagen ein, bereitet das Ganze vor, dann machen auch ganz viele Agenturen mit. Und dann heißt es, ja, jetzt haben wir ja die ersten Konzepte und jetzt überlegen wir, aus diesem Sammelsurium Einzelaufträge irgendwann mal herauszuziehen und einzelne Projekte zu beauftragen. Das ist genau das, was ich meinte mit Idea-Sucking. Da versucht man, sich einen Überblick über den Markt zu verschaffen. Man versucht sich vor allen Dingen viele Ideen zu verschaffen, die man dann entweder einfach so abgreifen kann, weil sie nicht schützenswert sind, oder es sind Themen, wo man sagt, okay, die mache ich halt. Und da zahle ich jetzt aber nur für dieses eine kleine Bausteinchen ein bisschen Geld dafür. Und sowas haben wir immer wieder mal an Anfragen.
Wie ist denn das mit den bösen Buben vom Einkauf? Wann sollten die denn aus deiner Sicht idealerweise mit ins Boot kommen?
Ehrlich gesagt, am liebsten am Anfang und dann möglichst intensiv. Weil dann ist ein Überblick da, was tatsächlich gekauft wird, wie auch der Arbeitsaufwand ist, wie der Prozess läuft und warum welche Honorarkonstellation dann auch nachher auf dem Tisch liegt. Also unglücklich ist, wenn die Fachabteilung den Pitch macht, alles ist verhandelt, man hat sich für eine Agentur entschieden. Und dann irgendwann kommt der Einkauf und sagt, nee, Angebot ist zu teuer. Da ist doch einer, der ist viel billiger und die Fachabteilung wollte ihn dann im Extremfall auch gar nicht haben, weil er viel schlechter war. Oder Einkauf entscheidet das, weil halt 20-30% Kostenersparnis da ist.
Ist es in der Tat so, dass du den Eindruck hast, der Einkauf ist derjenige, der am Ende des Tages entscheidet?
Es ist so, dass gerade jetzt in der Corona-Epidemie der Einkauf massiv an Einfluss gewonnen hat. Also es gibt bestimmte Konzerne, wo man merkt, da ist die Direktive vom CEO, wir müssen um alles in der Welt Kosten sparen und ihr geht in alle Teilbereiche rein. Und das merken wir auch. Und das ist, Einkauf hat in den letzten Jahren immer mehr eine Rolle gespielt, in unterschiedlichster Form. Da gibt es Unternehmen, die machen es mittlerweile sehr gut. Es muss nicht negativ sein, wenn du einen guten Einkäufer hast, der das Agenturgeschäft versteht und der auch in den Prozess gut involviert ist, dann kann man mit Einkäufern sehr gut klarkommen. Aber es gibt natürlich auch die Situation, wo zum Schluss einer mit der Keule kommt und sagt, ich muss jetzt den Preis runterprügeln und vorher überhaupt keinen Plan über die ganzen Aufwendungen hat und auch gar nicht weiß, was da überhaupt eingekauft werden soll. Zumindest weiß man es nicht im Detail dann vielfach. Und das sind die, wo es problematisch ist.
Weil das ist schon auch eine Geschichte, wenn ich mit Marketingverantwortlichen spreche, sagen die mir natürlich, ich würde ja nie in einem Unternehmen arbeiten, wo der Einkauf das letzte Wort hat. Auf der anderen Seite finde ich immer mehr Unternehmen, die, wenn man dort mit dem Marketingverantwortlichen oder mit jemand aus dem Marketing sprechen will, die erstmal dann in den Einkauf durchstellen. Und das passt ja alles nicht zusammen, dieses Bild.
Ja, das stimmt. Also man merkt zurzeit, dass massiv in der gesamten Automobilbranche und der Zuliefererbranche, alles was dazugehört, der Einkauf ganz stark an Gewicht gewonnen hat. Und da gibt es auch ein paar andere Branchen. Aber man muss das auch immer differenziert sehen. Es hängt vom Konzern ab. Es hängt auch ehrlich gesagt davon ab, welche Durchsetzungsstärke in einer gewissen Form der CMO hat. Es ist ja so, dass du heute ohne ein Outsourcing-Projekt nach Indien oder nach Rumänien oder irgendwo anders in Osteuropa vielfach gar nicht mehr wettbewerbsfähig bist.
Was muss man dann outsourcen?
Also digitale Themen zum Beispiel können, also App-Programmierung, um ein Beispiel zu sagen. Solche Themen, die kann man natürlich gut outsourcen. Oder das Thema Webseiten, das sind auch Themen, die man zu einem Teil outsourcen kann.
Wie oft kommt es tatsächlich vor, dass die Leute wissen, von was sie sprechen? Und wie oft hast du den Eindruck, da würde noch ein bisschen mehr Know-how durchaus nicht schaden?
50-50. Umso größer die Konzerne, umso professioneller der Marketing-Einkauf in allen Dienstleistungen, umso besser kann man die Themen besprechen. Und dann gibt es auch natürlich die andere Hälfte. Und die haben keine Erfahrung im Agenturbereich, können auch die Leistungsthemen gar nicht bewerten. Und da ist es natürlich dann problematisch. Was unglücklich ist, deswegen sage ich auch, der Einkauf muss sofort an den Tisch. Es gibt nach wie vor Situationen, wo relativ große Budgets über die Fachabteilung ausgeschrieben, vorangetrieben werden, wo Pitch-Prozesse gemacht werden oder Screenings oder Agenturgespräche geführt werden und wo dann eine Beauftragung kommen soll. Und dann, wenn es zur Beauftragung kommen soll, dann auf einmal kommt der Einkauf und redet ein ganz gehöriges Wort mit, was so weit geht, was wir auch schon erlebt haben, dass teilweise sogar Projekte, die eigentlich vorher im Projektplan definiert waren, auf einmal durch den Einkauf komplett gestrichen wurden. Also da geht es gar nicht mehr um das Thema, dass einer günstiger, sondern da wird einfach das Projekt gestrichen.
Kannst du uns zum Schluss noch mit einer Anekdote beglücken, die dir mit dem Einkauf widerfahren ist?
Ja, kann ich. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ein Gespräch potenzieller Neukunde. Und dieser potenzielle Neukunde sagte, ja, also wir wollen jetzt euch reden, ihr seid ganz heißer Kandidat, haben großes Interesse an Serviceplan. Und wir haben da einige Vorgaben und da war die Vorgabe, ab einem Stundensatz nach unten die Verhandlung zu beginnen. Also wir sollten an dem Pitch teilnehmen, war ein relativ großes Volumen. Und gleichzeitig war aber das Thema, zahlt einen Stundensatz von unter 67 Euro.
Durchschnittlich oder?
Durchschnittsstundensatz. Und auf der Basis wird runterverhandelt und eventuell gibt es nachher auch noch eine Online-Auktion. Online-Auktion heißt zum Schluss, derjenige, der den günstigsten Preis digital abgibt, der kriegt den Auftrag und da hast du auch nur auf wenige Sekunden Zeit, um zu entscheiden, dass du in dem Bieterverfahren nach unten quasi mit nachgibst. Und da haben wir natürlich sofort abgesagt und haben auch das so begründet, wie wir es auch sehen. Wir haben gesagt, ihr kriegt nicht die Qualität an Leuten. Ihr wollt zum Schluss ein BMW in der 8er-Reihe oder in der 7er-Reihe vor der Haustür stehen haben. Bezahlen wollt ihr zum Schluss halt den Dreier in Grundausstattung. Und das geht einfach nicht. Wenn ihr gute Leute haben wollt und wenn ihr vorankommen wollt, dann brauchen wir auch da das entsprechende Mix im Team. Und dann können wir das so nicht machen. Und das gab eine lange Diskussion mit der damaligen Marketingverantwortlichen, konkret eine Stunde Diskussion, die am Anfang völlig erbost war und sich auch gar nicht vorstellen konnte, dass Serviceplan überhaupt absagt und sich schon gar nicht vorstellen konnte, auch noch mit dem Argument abzusagen, ihr seid für uns unattraktiv, weil ich dem Kunden gesagt hatte, es lohnt sich mit euch nicht zu arbeiten. Ihr seid ein ganz, ganz unattraktiver Kunde. Wir wollen gar nicht mit euch arbeiten. Mhm. Da ist die Dame die Wände hochgegangen, weil sie hatte ein siebenstelliges Budget und dann mit einem gehobenen Bereich, aber wir haben es vorher durchkalkuliert, wir hätten also 600.000 Euro Minus gemacht auf der besten Kalkulationsbasis, die wir damals hatten, da war die Online-Auktion gar nicht mit drin und das habe ich ihr dann erklärt und das war etwas rustikal, das Gespräch, aber sie hat zum Schluss das akzeptiert und hat gesagt, irgendwie kann ich die Argumente jetzt nachvollziehen. Und wir sind dann auch raus aus dem Angebot, haben kein Interesse mehr signalisiert, aber das hat dazu geführt, dass man dann mit der später zu beauftragenden Agentur das Online-Verfahren nicht mehr gemacht hat, die Online-Auktion, und dass man auch den Stundensatz ungefähr da fixiert hatte, wo er ursprünglich mal als quasi Bewertungsgrenze für die Bieter war, also sprich nach unten. Also die Kunden lernen auch dazu.
Ronald, vielen Dank für deine Insights.
Gerne, Heiko. Dann alles Gute noch und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.